Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Immer wieder liest man von verschiedenen Vorwürfen. Bitcoin wird nur von Kriminellen verwendet. Bitcoin ist eine Tulpenblase. Bitcoin wurde von den Geheimdiensten erfunden, um uns alle zu unterdrücken und zu überwachen. Auch oft in der Honorarberatung kommen Kunden zu mir und weisen darauf hin, dass es diese Vorwürfe gibt. Ich entkräftige die natürlich immer. Auch in meinem letzten Buch habe ich dazu Stellung genommen und versucht, mit diesen Mythen aufzuräumen. Wie zum Beispiel, dass Bitcoin eine Tulpenblase wäre oder dass es verboten wird und so weiter. Heute möchte ich aber über einen Artikel sprechen, der Bitcoin viele verschiedene Vorwürfe macht. Mir wurde dieser Artikel 100-fach zugespielt und natürlich mit der Frage, lieber Herr Friedrich, wie sehen Sie das? Oder Marc, was ist dein Punkt dazu, deine Gegenargumente und so weiter? Und um jetzt nicht irgendwie hunderte E-Mails zu schreiben oder auf Twitter zu antworten, möchte ich hier dieses Video natürlich machen, um die Menschen da draußen auch zu beruhigen, dass man weiß, okay, was ist Bitcoin, wo geht die Reise hin und ist es tatsächlich von irgendwelchen Geheimdiensten sozusagen erfunden worden, um uns alle zu unterjochen. In diesem Artikel, den ich jetzt hier auch teilweise einblende, wird zum Beispiel erstens behauptet, die Notenbankpolitik sei nicht relevant für die Preisfindung. Die These ist, auch die Ankündigung der Federal Reserve, die Geldpolitik straffen und die Zinsen erhöhen zu wollen, erklärt den plötzlichen Absturz nicht. Zwar haben die boomenden Finanzmärkte der vergangenen Jahre immer mehr Geld in die Kryptomärkte gespült, aber selbst die Aussicht auf die Verringerung der Geldmenge dürfte kaum der Grund für einen so raschen und heftigen Absturz sämtlicher Kryptowährungen sein. Diese erste Aussage schon allein ist grundlegend falsch und entweder hat der Autor wenig makroökonomisches Wissen oder hat einfach kein Insight in den Bitcoin-Preis und in die Bitcoin-Price-Action der letzten Jahre oder hat Bitcoin einfach in der Geschichte niemals gesehen. Der Niedrigzins und das billige Geld haben in den letzten Jahren das Wort Risiko eigentlich de facto gestrichen. Gibt's nicht mehr. Ne? Und vor allem die erhöhte Geldmenge hat risikoreiche Investments in immer neue Höhen schnellen lassen, unter anderem natürlich auch Kryptowährungen und natürlich auch Bitcoin. Klar. Wenn die Geldmenge locker saß, wenn die Geldmenge gesteigert wurde, wenn das Geld locker sitzt, dann sind auch spekulative Werte immer weiter gestiegen. Und natürlich war Bitcoin auch Profiteur der billigen Notenbankpolitik. Ohne diese wäre Bitcoin jetzt nicht bei $45.000, sondern ganz woanders, wahrscheinlich bei $10.000 oder $15.000 nur. Also Fakt ist, Bitcoin und risikoreiche Anlagen brauchen eigentlich immer eine lockere Geldpolitik der Notenbanken. Ansonsten, wenn die Liquidität eingefroren wird, gehen die auch deutlich zurück. Und das haben die letzten Jahre immer und immer wieder bewiesen. Wenn die amerikanische Notenbank die Zinsen erhöht ist, ist Bitcoin auch eingebrochen. Ich möchte zum Beispiel an 2018 erinnern, als die amerikanische Notenbank das Tapering eingeführt hat. Da ging auch Bitcoin parallel mit runter. Und die Korrelation zwischen den spekulativen Aktienmärkten, Nasdaq zum Beispiel, und dem Bitcoin ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Generell natürlich, wie gesagt, brauchen spekulative Assetklassen eine lockere Geldpolitik. Deswegen ist dieser erste Punkt schon mal völlig unwahr und liegt leider meilenweit daneben. Also zusammenfassend, wenn das Gold locker sitzt, dann strömt das Geld natürlich, das nach einer Rendite jagt, wenn die Investoren gierig sind, in spekulative, interessante Assets, unter anderem Bitcoin. Wenn man da 30%, 40%, 50% innerhalb von kurzer Zeit machen kann, dann geht man diese Wette natürlich gerne ein. Wenn dann eine Kehrtwende der Notenbank in Aussicht gestellt ist, dann werden natürlich die Investoren vorsichtig, gehen auf Risk-Off, also versuchen ihre Risiko-Investments zu reduzieren, verkaufen dann ihre Bitcoin-Positionen zum Beispiel, was wir ja auch zuletzt gesehen haben. Wir sehen, die Notenbank hat angekündigt, es wird eine Kehrtwende geben, eine Zinswende geben in den USA und siehe da, dann gehen dann Nasdaq runter, es gehen Tech-Werte runter, ARK-ETFs gehen runter, aber ebenfalls auch Bitcoin oder Kryptowährungen generell. Die zweite These ist, Bitcoin müsste ja eigentlich boomen, ne? Unter den aktuellen Umständen. Das globale Finanzsystem befindet sich momentan in einer überaus heiklen Lage. Wir haben es mit dem höchsten Schuldenstand aller Zeiten, einer stark anziehenden Inflation und einer heraufziehenden Rezession zu tun. Eigentlich müsste Bitcoin unter diesen Voraussetzungen boomen. Dass genau das Gegenteil passiert, legt den Verdacht nahe, dass hier vermutlich manipuliert wird. Aber wie? Wodurch Bitcoin und Co. dezentral organisiert sind. Bitcoin funktioniert und funktioniert auch weiterhin. Das Problem ist bei dieser Kritik natürlich, dass lediglich der Preis als Erfolgsmaßstab herangelegt wird und das ist natürlich falsch. Blenden wir den Preis aus, dann muss man doch tatsächlich sagen, Bitcoin ist so erfolgreich wie nie. Der technologische Fortschritt innerhalb des Bitcoin-Netzwerkes geht immer weiter. Die Massenadoption geht immer weiter. Immer mehr Unternehmen entdecken Bitcoin, Länder entdecken Bitcoin, Notenbanken entdecken Bitcoin. Wir sehen einfach, Bitcoin ist auf einem Siegeszug, der nicht stoppbar ist. Momentan sehen wir natürlich eine Korrektur auf dem übergeordneten Zyklus nach oben. Aber schauen wir uns an. Russland möchte Bitcoin-Mining in Russland einfacher machen. El Salvador hat Bitcoin als Parallelwährung zum Dollar implementiert. KPMG hat in Bitcoin investiert. Neben Tesla, MicroStrategy auch Square und PayPal. Das Lightning-Netzwerk, worüber Bitcoin skaliert werden kann, verbreitet sich immer mehr, wird immer erfolgreicher. Und damit können auch nicht nur wenige Transaktionen pro Block implementiert werden, sondern oder pro Minute oder pro Sekunde, sondern da können eigentlich unendlich viele Transaktionen stattfinden. Mehr als auf dem Netzwerk von Visa oder Mastercard. Also ein ernstzunehmender Konkurrent gegen das etablierte Geldsystem. Man kann Bitcoin weltweit ohne Drittparteienrisiko, ohne Bank, ohne dass jemand mitspielt, weltweit versenden. Peer-to-peer. Und zwar sehr, sehr günstig oder sogar ohne Gebühren. Und die Ansicht zu sagen, dass Bitcoin jetzt zur aktuellen inflationären Zeit nicht funktioniert, ist leider auch falsch. Bitcoin funktioniert immer, läuft immer parallel, kümmert sich nicht um die Zyklen, sondern macht sein Ding. Und als man erwartete, dass die Inflation stark steigt, hat Bitcoin genau sein Ding gemacht, ist nämlich extrem stark gestiegen gegenüber dem Papiergeld. Seit 2009, seitdem Bitcoin gehandelt wird, ist der Preis um mehrere Millionen Prozent gestiegen, im Schnitt pro Jahr ca. 250%. Auch letztes Jahr ging es deutlich nach oben, um fast 60%. Die Inflationsrate liegt momentan in den USA bei 7,5%, in der Eurozone bei 5,1%. Und wir alle wissen natürlich, die wahre Inflation ist weitaus höher. Das spüren wir jeden Tag beim Tanken, Einkaufen, beim Heizen oder wenn wir auf die Stromrechnung schauen. Zum Thema wahre Inflation hatte ich natürlich einen Artikel geschrieben, als auch in meinem Buch ein ganzes Kapitel geschrieben, aber auch ein Video gemacht, gerne mal anschauen. Übrigens, wenn euch der Content jetzt schon gefällt, freue ich mich natürlich immer, wenn ihr ein Abo dalasst, wenn ihr die Glocke aktiviert, einen Daumen nach oben gebt und natürlich mich weiterempfehlt und das Video kräftig teilt, damit möglichst viele Menschen verstehen, was ist Bitcoin, wie wertvoll ist Bitcoin und warum muss man Bitcoin besitzen, als eine Gegenwette gegen den Wahnsinn da draußen, gegen die Politik, gegen zentrale Systeme, gegen Sozialismus und natürlich gegen die Notenbankpolitik. Bitcoin hat sich seit März 2020, seit der Corona-Krise verzwanzigfacht. Ich würde sagen, so ein schlechter Inflationsschutz ist es gar nicht, wie immer dargestellt wird. Man muss immer ein bisschen rauszoomen. Man darf nicht nur 3 Monate anschauen oder so, man muss rauszoomen. Und wir laufen Marathon. Ich habe euch immer gesagt, wenn man Bitcoin länger als 4 Jahre hält, hat man in der Vergangenheit immer ein Plus gehabt. Und ich glaube, es wird weiterhin so sein. Die Zyklen werden sich vielleicht ändern. Vielleicht dauert es nicht mehr 3 Jahre oder 4 Jahre, sondern eher 6 Jahre oder 2 Jahre. Wir werden sehen. Aber ich bin immer noch nach wie vor davon überzeugt. Und so hatte ich auch das Kapitel in meinem letzten Buch genannt. Bitcoin ist die größte Investmentchance zu unserer Lebzeit und ein essentieller Schutz vor Inflation, vor Enteignung und natürlich vor übergriffigen Staaten. Und deswegen muss man einen Teil seines Vermögens in Bitcoin haben. Ja, und Bitcoin ist zuletzt zurückgekommen. Das hatte ich in diesem Video ja beschrieben. Warum? Weil der Markt ein Ende der Gelddruckorgie erwartet, weil die USA gesagt haben, die amerikanische Notenbank gesagt hat, wir werden jetzt erstmal eine Zinswende hinlegen, wir werden Tapering betreiben, wir werden die Zinsen erhöhen etc. pp. Dazu habe ich auch ein ganzes Video gemacht, ne, hier mal reinschauen. Ich glaube, ja, sie werden die Zinsen erhöhen, aber sie werden im Laufe des Jahres dann doch zurückrudern müssen, weil wenn die Märkte zu stark in den Keller gehen, wenn die Wirtschaft darunter leidet, wenn aber auch Biden die Wahl gewinnen möchte, dann wird man irgendwann sagen, okay, bis hierhin nicht weiter. Und dann ist man gezwungen wieder, das Geld ins System zu pumpen, die Zinsen zu senken, dann sind wir wieder sozusagen beim gleichen Spiel. Dann werden wir nochmal den finalen Melt-up sehen und danach wird es dann richtig lustig, aber dazu wird es ein extra Video geben. Aus dem Grund ist der Bitcoin-Preis ein bisschen unter die Räder gekommen, genauso wie Tech-Aktien, also Growth-Aktien und natürlich auch der ganze Nasdaq. Ja, und Bitcoin sollte jetzt eigentlich ein Deflationsabsicherer sein, ist er aber nicht und deswegen die Korrektur, die wir momentan sehen. Wir haben jetzt aber schon wieder wir haben gesehen, der Bitcoin-Preis ist runtergekommen von einem Hoch von über 60.000 Dollar runter auf 30.000 Dollar. Jetzt sind wir dabei ungefähr 44.000, 45.000 Dollar, dann wieder auf 42.000 Dollar. Ja, es wird volatil bleiben, darauf könnt ihr euch gewiss einstellen. Meine Preisziele hatte ich ja in diesem Video erwähnt, wann, wo, wie einsteigen. Der dritte Vorwurf aus dem Artikel, den hatte ich auch im Buch schon adressiert, ist die Konzentration von Bitcoins bei einigen wenigen. Da heißt es in dem Artikel, sehen wir uns die Besitzverhältnisse einmal genauer an. Wie das National Bureau of Economic Research im Oktober 2021 festgestellt hat, sind zurzeit 18,8 Millionen Bitcoin im Umlauf, verteilt auf 76 Millionen Konten. 7,9 Millionen Bitcoin lagern am 31. Dezember 2020 auf gerade einmal 2258 Konten. Das heißt, dass 42% aller Bitcoin in den Händen von knapp 3/10.000 aller Bitcoin-Besitzer liegen. Eine extreme Ungleichheit, die dieser Minderheit ungeahnte Möglichkeiten der Manipulation gibt. Schaut man sich die Statistik genauer an, sieht man natürlich, dass man umdenken muss. Viele dieser Konten sind natürlich keine Einzelpersonen, sondern zum Beispiel Börsen oder Firmen und so weiter, die mit Bitcoin handeln oder selber Bitcoin kaufen. Natürlich, ich will nicht von der Hand weisen, dass Bitcoin immer noch ein junges Asset ist und natürlich auch konzentriert ist bei denjenigen, die frühzeitig eingestiegen sind und die dann vielleicht mal 1.000 oder 5.000 Bitcoin gekauft haben. Aber was ist da der Unterschied zu unserem jetzigen System, ne? Also wir haben ein paar Superreiche wie Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk und so weiter. Also kein großer Unterschied zu unserem jetzigen System. Aber wir sehen bei Bitcoin wenigstens, dass die Konzentration von Coins in wenigen Händen abnimmt, dass also eine Distribution, eine Verteilung stattfindet, dass immer mehr Menschen Bitcoin für sich entdecken und jeder, der 0,1 oder 0,5 oder einen Bitcoin sogar kauft, der wird, wenn das System verstanden hat, natürlich diesen auch erstmal behalten. Also sehen wir hier schon mal eine Fragmentierung des ganzen Spektrums, dass immer mehr Menschen auf der Suche nach einem sicheren Hafen für ihre Kaufkraft unter anderem Bitcoin entdecken, vor allem auch in Ökonomien wie zum Beispiel Türkei, ne, oder Argentinien, aber auch Mexiko oder in den dritten Weltländern generell. Und hier sehen wir schon, dass wir von den Wale sind die, die viele, viele tausend Bitcoins haben, hin zu den Shrimps, dass dieser Transformationsprozess tatsächlich stattfindet. Es werden immer mehr Shrimps sozusagen und immer mehr Wale. Und natürlich gibt es große Player, die sich auch mehr Bitcoin leisten können, wenn sie das Netzwerk verstanden haben. Ich habe 2 Videos gemacht mit dem CEO von MicroStrategy, der als einer der ersten Firmenchefs große Teile seines Vermögens, aber auch seines Firmenvermögens in Bitcoin umgeschichtet hat, weil er gesagt hat, das ist die perfekte Möglichkeit, um mich vor der Inflation zu schützen. MicroStrategy hat schon fast 1% aller Bitcoins. Das ist schon enorm, aber weitere werden folgen, weitere werden kommen. Ich habe im Buch auch eine Liste, wo man sieht, wer was hat damals. Die Liste ist nicht mehr ganz aktuell, aber Satoshi Nakamoto, der Erfinder, der Gründer von Bitcoin, hat fast 1 Million Coins. Die wurden aber noch nie bewegt oder verkauft. Ja, und was daran ungerecht ist, muss man auch mal darstellen. Ich meine, Bitcoin ist ein junges, risikoreiches, neues, monetäres, weltweites Geldnetzwerk. Und wer den Mut hatte, frühzeitig das zu erkennen und dann auch Geld zu investieren, der wird dafür auch belohnt. Also es ist immer auch mit Risiko verbunden. Viele haben sich dieses Risiko nicht zugetraut. Und ob das jetzt ungerecht ist, weiß ich nicht. Wenn man wirklich daran glaubt, wenn man dann Geld investiert, kann man natürlich sich auch freuen, wenn man dann eine gute Verzinsung oder einen guten Gewinn einheimsen kann. Und diese Wale oder diese großen Besitzer von Bitcoin, die haben in den letzten Jahren ja wirklich Standhaftigkeit bewiesen. Die haben gehodelt, trotz der negativen Presse, ne? Darknet, Steuerhinterziehung, Energieverbrauch, Umweltsau, Verbrechergeld etc. pp. Und da muss man sagen, da hat man schon dann auch verdient, dass man dann trotzdem allem weiterhin dabei geblieben ist und jetzt wirklich auch die Ernte einfahren kann oder in Zukunft noch einfahren wird. Also was ist da ungerecht? Ne? Wenn man wirklich was entdeckt, ist es ungerecht, wenn jemand Amazon bei $5 gekauft hat im Jahr 2000? Ist es ungerecht, wenn jemand erbt? Ist es ungerecht, wenn jemand im Lotto gewinnt? Jeder hatte die Möglichkeit, weil es ein freies, offenes Netzwerk ist, bei Bitcoin von Anfang an dabei zu sein. Man hat immer noch die Möglichkeit. Du hast heute, jetzt noch die Möglichkeit, bei einer kompletten neuen Revolution dabei zu sein. Ich meine, guck in dein Umfeld. Wer von deinen Freunden, Bekannten, wer von eurer Familie hat Bitcoin? Und wenn es wenige sind, sollte es dich super bullish machen. Du solltest immer das Gegenteil von der breiten Masse machen. Und deswegen, nimm 100 Euro. Ich habe es ganz klar immer wieder gesagt, investiert 100 Euro in Bitcoin, selbst wenn ihr nicht daran glaubt, einfach, falls es doch funktioniert. Satoshi Nakamoto hat immer gesagt, man sollte einen Teil seines Geldes investieren, falls es doch funktioniert und durch die Decke geht und siehe da, es ist so passiert. Und wenn 100 Euro dann vielleicht mal wirklich auf Null fallen sollten, habt ihr keinen großen Schiffbruch erlitten. Aber wenn es durch die Decke geht, wenn es ein neues monetäres Geldsystem wird, dann seid ihr mit dabei und habt den Fuß in der Türe. Seid ihr eure eigene Notenbank. Wie geil ist das denn bitte? Ihr merkt meine Euphorie für Bitcoin. I fucking love it. Ich glaube, es ist die einzige Chance, die einzige Lösung innerhalb des Systems, weil im System selber, mit Fiat-Geld, mit Notenbanken, mit Politik, wird es keine Lösung geben. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und in dieser Dekade werden wir große Verwerfungen erleben. Und wie gesagt, Geld regiert die Welt. Und deswegen brauchen wir ein besseres Geldsystem. Und Bitcoin ist die Antwort. Und last but not least ist Bitcoin trotzdem demokratisch. Weil, wenn jemand 100.000 Bitcoin hat, hat er nicht irgendwie mehr Stimmrechte wie jemand, der nur 0,1 Bitcoin hat. Es ist nicht wie das in Zukunft wahrscheinliche Proof-of-Stake-System von Ethereum, dass man dann praktisch, umso mehr man hat, umso mehr kann man entscheiden. Nein, es ist wirklich demokratisch. Egal, ob ich in Kenia sitze mit $50 in Bitcoin oder Michael Saylor bin mit 1% des kompletten Bitcoin-Netzwerkes. Ja, es ist wirklich scheißegal. Und deswegen macht es ja diesen Charme aus, den Bitcoin hat. Und deswegen ist es das fairste, demokratischste Geld, das wir jemals gesehen haben. Ja, und vor allem, es ist keine planwirtschaftlich organisierte Zentralbank dahinter. Die Zinsen erhöht, die Geldmenge erhöht, die Geldmenge erniedrigt, die uns enteignet etc. pp. Und klar, selbstverständlich kann jemand, der 10, 50 oder 100.000 Bitcoins hat, den Preis manipulieren, indem er seine Coins auf den Markt wirft oder irgendwas macht, ne? Klar, natürlich. Aber das ist ja kein grundlegendes System innerhalb des Bitcoin-Systems. Es ist ein grundlegendes System der menschlichen Gier und innerhalb des kapitalistischen Fiat-Geldsystems. Und ich kann es immer nur wiederholen, unser jetziges Geldsystem ist sterbenskrank, führt zu Ungerechtigkeit, spaltet die Gesellschaft, macht die Schere zwischen Arm und Reich immer größer. Und natürlich vor allem führt zu sozialen Unruhen und im Ernstfall sogar zu Krieg. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de. Und das ist ja der sogenannte Cantillon-Effekt. Auch den habe ich immer wieder hier in den Videos erklärt, besprochen oder auch im Buch erklärt. Das ist wichtig zu wissen. Das heißt, der Cantillon-Effekt, irischer Ökonom, der ganz klar schon frühzeitig erkannt hat, dass wenn eine zentrale Stelle Geld ins System pumpt, dass dann vor allem diejenigen davon profitieren, die nah am Futtertrog dieser Stelle sind, also große Unternehmen, der Staat, die Notenbank selber, Banken etc. pp. Aber die breite Masse, die leidet darunter und wird bestraft durch Inflation, was wir gerade ja live erleben in Europa mit 5,1% Inflation. Und ich bin davon überzeugt, dass Bitcoin in Zukunft immer mehr fragmentiert wird, sich immer mehr ausbreitet, immer mehr Menschen einen Teil von diesem Netzwerk besitzen, weil Menschen es entdecken, weil Menschen gezwungen sind, neu zu denken. Und aus dem Grund glaube ich, dass die Konzentration bei einigen wenigen deutlich abnehmen wird, dass es noch demokratischer wird. Und da bin ich einfach bullisch, deswegen kann ich auch diesen Punkt nicht teilen. Und gefährlich ist es ja vor allem in unserem Fiat-Geldsystem, dass diejenigen, die super reich sind, auch dann die Politik beeinflussen können. Sie können ihre Kandidaten finanziell unterstützen, sie können teilweise ganze Organisationen kaufen, erpressen etc. pp. Gibt es viele Beispiele, wie Geld natürlich die Politik regiert, wer wirklich regiert. Ich meine, Horst Seehofer hat es ja mal schön gesagt, diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu sagen und die, die was zu sagen haben, werden nicht gewählt. Und da weiß man ja, woher der Wind weht, ne? Also braucht man gar nicht drüber reden, wisst ihr alle. Und hier seht ihr mal die Anzahl von Bitcoin, die von unterschiedlichen Gruppen gehalten werden. Da sind dann dabei, ja, die Wale natürlich, ne? Die Miner, Delfine, Fischer, Schrimps etc. pp. Schaut mal, wo ihr euch einordnen würdet. Seid ihr jetzt ein Schrimp mit weniger wie einem Bitcoin? Seid ihr eine Krabbe? Oder vielleicht ist auch der eine oder andere Buckelwal oder Wal sogar bei uns hier unter den Zuschauern. Gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Fakt ist aber auch, da hat die Statistik auch recht, ein Großteil natürlich der Bitcoin mit mehr als 500 Bitcoin ist bei einigen wenigen Personen angesiedelt. Also wir sehen schon eine Konzentration der Bitcoin bei einigen wenigen. Das ist aber auch der Ausschüttungsrate von Bitcoin zuzuschreiben. Und viele der Bitcoin sind wahrscheinlich auch in Adressen, die nicht mehr aktiv sind, also toten Adressen. Früher konnte man nämlich auch mit schlechten Computern, vielleicht sogar teilweise auf dem Smartphone, Bitcoin schürfen. Das haben einige gemacht und dann einfach ihr Passwort vergessen, also ihren Private Key vergessen oder die Festplatte weggeschmissen. Deswegen gelten auch mehrere Millionen Bitcoin als verloren, auf die wir nie wieder Zugriff haben. Die haben das System eigentlich noch rarer gemacht. De facto soll es irgendwann mal knapp 21 Millionen Bitcoin geben. Aber wahrscheinlich sind 1, 2, 3 Millionen für immer verloren. Das bedeutet, viele dieser großen Adressen mit vielen Bitcoin sind inaktiv und werden vielleicht nie wieder auf den Markt kommen. Und auch das verzerrt natürlich dann diese Aussage. Ja, und im Gegensatz zu unserem jetzigen Geldsystem, wo die Superreichen ja kostenlos Geld bekommen, ist es für die Superreichen bei Bitcoin nicht so, weil die müssen trotzdem, wenn sie neue Bitcoin generieren wollen, entweder extrem viel Energie wegen dem Proof of Work Geld investieren oder Geld in die Hand nehmen, um Bitcoin an Börsenmarktplätzen zu kaufen. Also auch hier ein großer Unterschied zwischen Bitcoin, dem fairsten freien demokratischen Geldsystem, und unserem jetzigen Fiat-Betrugssystem. Da bekommen die Superreichen Geld kostenlos von der Bank, können hedgen, können Leverage betreiben, bekommen das Geld nachgeschmissen, teilweise sogar mit Minuszinsen und so weiter. Aber das gilt nur natürlich für die ganz oben. One law for them, another law for us. Und wie vorhin schon erwähnt, die Umverteilung von oben nach unten im Bitcoin-Netzwerk findet aktiv statt. Das zeigt auch diese Grafik, wo man ganz klar sieht, dass immer mehr Adressen aktiv werden, die weniger als ein Bitcoin besitzen. Also die Fragmentierung des Bitcoin-Netzwerkes ist im vollen Gange. Und die Wale verkaufen ihre Einheiten, verkaufen ihre Bitcoin immer in kleinen Einheiten und die werden aufgesaugt von neuen Investoren, von neuen Leuten, die in den Space kommen und erkannt haben, dass Bitcoin der ultimative Inflationsschutz ist. Die nächste These, die Bitcoin vorgeworfen wird, ist, dass die Bitcoin-Miner konzentriert sind. Nichts anderes als bei den Bitcoin-Nutzern sieht es im Bereich der Bitcoin-Miner aus. Hier kontrollieren nach Auskunft des NBER Etwa 50 Akteure, etwa 1 Promille aller Miner, mehr als die Hälfte der aktuell verfügbaren Rechenkapazität. Ob sie alle voneinander unabhängig sind oder ob hinter ihnen womöglich eine noch geringere Personenzahl steht, lässt sich nach Aussagen der Verfasser der Studie nicht feststellen. Wie dezentral das Bitcoin-Mining tatsächlich ist, zeigen zuletzt Schlagzeilen, wo Einzelpersonen Bitcoin-Blöcke selber gefunden haben und so auch dann die Bitcoin-Belohnung alleine für sich einheimsen konnten. Sollte es in Zukunft noch mehr solcher Beispiele geben, werden wahrscheinlich weitere Einzelpersonen anfangen, wieder Bitcoin zu schürfen, also das Bitcoin-Mining zu betreiben, um selber diese Bitcoin-Blöcke für sich einzuheimsen. Momentan bekommt man pro gefundenen Block 6,25 Bitcoin. Das sind momentan zum aktuellen Preis ca. $250.000. Das ist natürlich sehr lukrativ. Und alle 10 Minuten gibt es einen neuen Bitcoin-Block. Also alle 10 Minuten kann man diese Lotterie gewinnen. Und die weltweiten Energieprobleme werden natürlich dafür sorgen, dass das Bitcoin-Mining weiter dezentralisiert wird. Sehen wir jetzt schon, dass überall neue, ja, Bitcoin-Mining-Farmen entstehen, dass die Menschen anfangen, wo der Strom günstig ist, Bitcoin-Mining ja zu betreiben. Die Gefahr von Bitcoin-Minern für das Netzwerk ist relativ gering, weil eigentlich Bitcoin, das komplette Netzwerk von Bitcoin, durch die Bitcoin-Nodes beeinflusst wird. Das sind die wahren, die wirklichen Wächter von Bitcoin. Diese Knotenpunkte überwachen das komplette Bitcoin-Netzwerk. Jede einzelne Transaktion, jeden Block. Gibt es zum Beispiel eine Attacke auf das Bitcoin-Netzwerk, auf die Blockchain, dann wird das sofort erkannt. Und diese Kette wird dann eigentlich ja abgesondert aufs Abstellgleis gestellt und nur die einzig wahre Bitcoin-Kette wird weiter fortgeführt. Und das funktioniert durch diesen Proof-of-Work-Mechanismus, durch den Konsensus, der von Satoshi Nakamoto so genial in der Bitcoin-Blockchain implementiert wurde. Das heißt, wenn jemand versucht, Bitcoin anzugreifen, zu manipulieren, dann wird es sofort vom System, von den Nodes erkannt. Das würde bedeuten, dass das Netzwerk Blöcke von einem bestimmten Miner, der versucht, das Bitcoin-Netzwerk zu manipulieren, zu attackieren, nicht mehr akkreditiert und validiert werden würden. Dieser Block, diese Blockchain würde im Nichts verlaufen und man würde sich wieder auf die wahre, echte, gute Blockchain konzentrieren, die dann praktisch parallel weiterläuft und sich weiterentwickelt. Und der Hacker, der Miner, der dann auf der alten Blockchain sitzen würde oder auf dieser neuen Blockchain sitzen würde, würde auf den Kosten und auf der Energie sitzen bleiben und hätte horrende Kosten und einen horrenden Verlust. Deswegen ist es selbst, wenn jemand böse Absichten hat, es eigentlich lukrativer und sicherer, am bestehenden Netzwerk teilzunehmen und sich an die Reihenfolge, an die Gesetze der Bitcoin-Blockchain zu halten. Weil umso mehr Bitcoin er hat, umso mehr hat er Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Manipulation ist der nächste Punkt, der im Artikel Bitcoin vorgeworfen wird. Hinter dem dezentral funktionierenden Bitcoin steckt also eine immense Machtkonzentration, die es wenigen Großinvestoren ermöglicht, durch Absprachen gezieltes sogenannte Flashcrash herbeizuführen. Das Prinzip ist einfach. Man wirft als Großanleger oder als Gruppe von Großanlegern eine hohe Zahl von Bitcoin auf den Markt, lässt den Preis abstürzen, kauft sie dann zu Niedrigpreisen wieder auf, wartet, bis möglichst viele andere Anleger wegen der Trendwende nachziehen, kauft dann mit dem gewonnenen Geld nach und beginnt das Spiel wieder von vorn. Das haben wir ja vorhin ja schon mal angesprochen, erwähnt bei den anderen Punkten. Bitcoin ist meiner Ansicht nach der letzte freie Markt und natürlich, klar, auch für Manipulation anfällig. Wie vorhin schon erwähnt, wenn natürlich jemand 10, 100.000 Bitcoin besitzt und die auf den Markt wirft, kann er den Preis natürlich ohne Probleme in den Keller schicken und dann, wenn er Absicht hat, wieder günstig nachkaufen. Aber das ist nichts anderes in unserem jetzigen System. Leerverkäufe, Kursmanipulation. Viele Banken sind deswegen verurteilt worden. Insider-Trades, egal ob bei der BaFin, ne, mit Wirecard oder auch bei der amerikanischen Notenbank, die sitzen näher an den Informationsquellen und machen sich das natürlich zu eigen. Also werden wir hier Manipulation nach oben und unten immer sehen. Und die Wale versuchen das natürlich auch zu ihren Gunsten auszunutzen. Immer wieder sieht man das, aber das ist relativ, ja, es wird immer weniger und in relativ kurzen Zeiteinheiten, weil die Distribution von Bitcoin voranschreitet, weil die Menschen langfristig an Bitcoin glauben. Langfristige Manipulation, wie hier in diesem Artikel es ja dargestellt wird, ist meiner Ansicht nach nicht möglich. Weil mit einer Marktkapitalisierung auf dem Top mit über $1 Billion ist es auch für die Wale schwierig, hier den Preis massivst nach oben oder unten zu bewegen. Und der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Angenommen, man möchte den Preis stark fallen lassen. Dafür müsste man dann große Mengen von Bitcoin auf den Markt werfen. Diese große Menge kann dann vom Markt nicht absorbiert werden und der Preis für Bitcoin fällt. Klar, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Wenn das Angebot stark steigt, dann sinkt der Preis. Das Problem ist aber natürlich dann, dass der Wal sich eigentlich ins eigene Fleisch schneidet, weil natürlich er dann für seine Bitcoin immer weniger Geld bekommt. Und er möchte ja unten nachkaufen. Also ist da sozusagen der logische Strang nicht ganz gegeben. Und wenn dann der Marktpreis nach oben geht und man steht da, hat seine Bitcoin zu schlechten Kursen verkauft, der Markt dreht sich, man hat nicht nachgekauft, steht man da, hat die Kapitalkosten, hat den Verlust und so weiter und schaut den rennenden Kursen nach oben nach und denkt nur, fuck, warum habe ich verkauft? Und glaubt mir eins, so geht es vielen Investoren und auch dem einen oder anderen Großinvestor bei Bitcoin. Das magische Wort ist also Liquidität. Der nächste Vorwurf in dem Artikel ist, dass Bitcoin keine Alternative ist. Die Turbulenzen machen zumindest eines klar, auch wenn Bitcoin dezentral und außerhalb des Bankensektors funktioniert, so ist es doch nichts anderes als ein von einer kleinen Elite beherrschtes Spekulationsobjekt und damit alles andere als eine demokratische Geldform der Zukunft. Auch das ist eine subjektive und falsche Meinung meiner Ansicht nach. Bitcoin skaliert. Gerade jetzt in diesem Moment über Lightning, über die Trucker-Demonstration in Kanada, über Menschen, die sich vor Inflation schützen möchten, wie in der Türkei mit der Inflationsrate von 50%. Weltweit arbeiten die klügsten Köpfe am Bitcoin-Netzwerk, um es zu verbessern, um es zu skalieren, um es breiten Massen zugänglich zu machen. Es ist die größte Revolution aller Zeiten. Schauen wir nach Kanada zu den Trucker-Demonstrationen. Hier wurde auf der Spendenplattform GoFundMe 9 Millionen Dollar wurden hier gespendet für die Trucker, um die Demonstration gegen Trudeau aufrechtzuerhalten. Und GoFundMe hat einfach zentralistisch, wie sie sind, das Geld eingefroren. Das zeigt die Schwächen des jetzigen Fiat-Geldsystems. Mit Bitcoin wäre das nicht passiert. Es war eigentlich der perfekte Case für Bitcoin. Man hat keine Zwischenstellen, man hat kein Drittparteienrisiko, sondern ein dezentrales Peer-to-Peer Cash-System. Weil in unserem jetzigen Fiat-Betrugssystem ist man immer von diesen Mittelmännern abhängig. Egal ob PayPal oder Visa oder die Bank. Und das zeigt ganz deutlich, dass Bitcoin eine Alternative ist. Dass Bitcoin zensurresistent ist und nicht einfach willkürlich von einer zentralen Stelle manipuliert werden kann oder dass die Assets eingefroren werden können, wie bei GoFundMe. Und deswegen muss man sagen, Bitcoin ist nicht irgendeine Alternative. Bitcoin ist die Alternative schlechthin. Die einzige, die wir momentan haben. Kein Netzwerk der Welt ist so dezentral und vorurteilsfrei wie Bitcoin. Selbst dein schlimmster Feind darf Bitcoin verwenden. Es gibt keine Aufnahmeprüfung, es gibt keine Scorecard, es gibt keine Schufa, es gibt keinen langen Fragebogen, den man ausfüllen muss. Jeder, egal ob in Nigeria, Albanien, Italien oder Dänemark, kann jetzt sich an dieses Netzwerk anschließen und aktiv werden. Und wir haben ja gesehen, unbeliebte Meinung wird gerne zensiert in der jetzigen Zeit. Ich habe zu viele Videos gemacht. Wenn was unpopulär ist, wenn das gegen den Mainstream, gegen das Narrativ geht. Bitcoin ist es völlig schnutzpiepsegal. Bitcoin liebt alle. Und der Umfang dieser größten Revolution aller Zeiten kann natürlich nicht in einem Video abgebacken werden. Aus dem Grund schreibe ich ja aktuell mein 7. Buch Bitcoin, die größte Revolution aller Zeiten. Ihr findet den Link unten. Ich bin kräftig dabei. Dauert noch ein bisschen, aber ja, es wird sich lohnen. Und auch der Vorwurf von dem Autor, dass Bitcoin nur von einer kleinen Einheit von Menschen verwendet wird, ist nicht wahr. Bitcoin wächst exponentiell und hat auch immer mehr Anbieter und immer mehr Menschen, die es annehmen oder auch immer mehr Menschen, die es verwenden. Das Lightning-Netzwerk wächst exponentiell, hat sogar das Volumen von PayPal überholt. Und deswegen muss man sagen, dass das auch eine undurchdachte Aussage war, dass immer weniger Menschen Bitcoin verwenden. Auch da hat der Autor nicht wirklich nachgedacht oder kennt sich mit der Materie doch nicht aus. Fakt ist auch natürlich, dass nur wenige Menschen am Anfang neue, bahnbrechende, technologische Veränderungen oder Revolutionen erkennen und dann auch investieren, den Mut haben zu investieren. Das tun nur die wenigsten. Die breite Masse kommt meistens erst dann, wenn es als sicher gilt, wenn es narrativ schwenkt. Denkt ans Internet vor 30 Jahren. Denkt an die Smartphones. Es dauert einfach, bis die Massenadoption stattfindet. Fazit ist tatsächlich, Bitcoin ist die Alternative, ist die einzige Chance, die wir haben, um nach diesem Fiat-Geldsystem ein neues, faires, demokratisches Geldsystem zu implementieren für eine friedvolle Welt. Es ist das einzige dezentrale, demokratische, deflationäre Geldnetzwerk, das wir haben, welches vorteilsfrei ist, krisenresistent ist, zensurfrei ist, nicht manipuliert werden kann und grenzenlos ist. Und die Trucker-Proteste zeigen, warum Bitcoin so wichtig ist. Und die kommenden Jahre werden es ebenso. Aus dem Grund appelliere ich nochmal natürlich, setzt euch mit Bitcoin auseinander. Lest das Kapitel gerne in meinem 6. Bestseller. Schaut die anderen Videos an, die ich zu Bitcoin gemacht habe. Auch die Interviews, die ich geführt habe mit Preston Pysh oder mit Michael Saylor, mit Max Kaiser, aber auch mit Dan Held. Bitcoin ist die größte Revolution aller Zeiten, weil die Menschheit krankt an einem falschen Geldsystem. All unsere Probleme lassen sich auf das zurückführen. Es geht immer um Macht und um Geld. Follow the money, Geld regiert die Welt. Und egal, ob Krieg, ob Machtmanipulation, Korruption, es geht immer ums Geld. Und Bitcoin könnte die Lösung sein, damit wir in ein goldenes Zeitalter endlich kommen und als Menschheit friedvoll miteinander leben. Hand in Hand. Keiner muss auf diesem Planeten arm sein. Die Umverteilung, die wir momentan sehen, ist geschuldet unserem falsch gestrickten Geldsystem. Und das müssen wir ändern. Deswegen, wir müssen die EZB beenden, wir müssen die Notenbanken beenden, wir müssen weg von der planwirtschaftlich-sozialistischen Geldstruktur, die wir momentan haben, vom Fiat-Betrugssystem. Es ist Zeit für was Neues. Das war jetzt okay, wir haben es gesehen, hat funktioniert, zeitlang. Jetzt funktioniert es nicht mehr, vor allem nicht mehr für die breite Masse. Es führt zu Ungerechtigkeit, zu Armut, zur Altersarmut, zu sozialen Unruhen, vielleicht sogar zu Krieg. Und deswegen müssen wir jetzt nach einem neuen System schauen. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de. Und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.